Simon.
Hallo Ole, wie geht's dir?
Hallo, ich habe, glaube ich, gerade Twitter erzürnt.
Ja, ich wollte, ja, da, genau das wollte ich, da wollte ich dich drauf ansprechen,
Boah.
weil ich kam gerade eben durch die Tür hindurch. Ich kam aus München. Das wird tatsächlich mein Thema heute, warum ich in München war, was ich da gemacht habe. Und ich freue mich
Ja.
sehr darüber zu sprechen. Und dann habe ich in der Zugfahrt gearbeitet die meiste Zeit und dann war ich irgendwann auch auf Twitter, ehemals auf X, vormals Twitter, und habe da einen Tweet gelesen und habe die erzürnten Nachrichten und Kommentare dazu gelesen und habe mich schon gefragt, ob du darüber sprechen möchtest.
Das möchte ich sehr, sehr gerne.
Oha. Oha.
Denn ich hab etwas pointiert formuliert geschrieben. Linke sagen, organisiert euch und meinen damit Plenum und Demo, aber nie Kommunalpolitik und das ist piek dumm. Das war der Tweet.
Oha.
Und ich weiß ja, dass Linke sehr, sehr viel und sehr hohe Stücke darauf halten, sich politisch zu organisieren und nicht nur so irgendwelche politischen Influencer zu sein. Es wird uns ja tatsächlich auch relativ oft vorgeworfen, dass wir ja nur
Ja,
Internetaktivismus machen würden.
richtig, richtig.
Und als ob das eine das andere nicht ein- oder ausschließen würden.
Ich meine, gerade wir, ja, gerade wir sind ja
Ja.
bekannt dafür, dass wir nie in der echten Welt
Nie.
Veranstaltungen machen oder so. Also
Nein.
wirklich, da möchte ich nochmal betonen, wir sind nur im Internet anzutreffen.
Wir sind nur, wir sind, wir
Nur im
existieren,
Internet anzutreffen.
wir sind
Und
eigentlich
so,
KI-Avatare.
und wir gehen auch überhaupt nicht zum Beispiel in Eigenkosten, in Vorkasse. Wir machen überhaupt nicht Minus, um in der echten Welt stattzufinden,
Nein,
um
nein.
Veranstaltungen überall in Deutschland zu machen. Das
Nein.
würde bei uns nie in die Tüte kommen. Und da bin
Und
ich froh,
wenn,
dass die Leute auf Twitter das gecheckt haben.
ja, sehr gut. Ich werde dann zurechtgewiesen und die Kommentare sind wirklich grandios, dass dann die Leute sagen, ja, was kann man denn mit dieser kapitalistischen Kommunalinteressensverwaltung noch überhaupt bewirken? Und ich dachte mir so, oh mein Gott, also ich weiß nicht, ob die Leute sich mal beschäftigt haben, was eigentlich in die Aufgabengebiete von Kommunen reinfällt. Fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, auch in einer kapitalistisch verfassten Gesellschaft anzuerkennen, was jetzt so ein kapitalistisches Interesse sein soll, wenn man zum Beispiel Büchereien baut oder Parkanlagen plant oder Radwege ausbaut oder eben auch erneuerbare Energien an die Bevölkerung bringt. Denn das ist alles Teil von Kommunalpolitik. Ich weiß nicht, ob die Leute vielleicht auch Kommunalpolitik und Landespolitik verwechseln. Also, dass die Kommunalpolitik so sehr aus einem möglichen politischen Engagement verschwunden ist, dass das gar nicht mehr so gesehen wird. Ich weiß es nicht. Also, ich meine, insbesondere so im ländlichen Raum, uns fehlen wirklich die jungen Leute in der Kommunalpolitik. Uns fehlen auch Linke in der Kommunalpolitik. Und die gibt es ja offensichtlich. Und dann haben Leute noch gemeint, ja, dann jetzt in der PDL chillen, also in der Partei Die Linke. Und ich denke mir so, ich rede hier von Kommunalpolitik, da ist das Parteibuch tatsächlich nicht so wahnsinnig relevant. Ich würde sagen, bisweilen sogar hinderlich.
Also was du konkret sagst, gerade wenn man zum Beispiel in Bayern wohnt, rein in die CSU.
Ja,
Weil,
Entrismus, also das
aber.
leninsche Konzept, ne, in eine Partei reinzugehen, der
Ja.
man nicht angehört, um sie von
Ja.
innen heraus zu verändern. Es ist mir tatsächlich ein bisschen egal, aber der Aufhänger für diese Folge war jetzt nicht dieser Tweet, den habe ich ja gerade
Ja.
erst verfasst zu dieser
Ja.
Aufnahme, sondern eigentlich nochmal ein anderer Punkt. Ich habe dich nämlich, es waren eigentlich zwei Punkte, einmal in meinem Privatleben, also im privaten kommunalpolitischen Engagement und aber auch dein Auftritt bei Unbubble. Der
Den
ist
habe
nämlich
ich
vor ein paar
tatsächlich,
Tagen.
den habe ich noch nicht gesehen.
Du hast doch nicht deinen eigenen Auftritt gesehen.
Nee, ich war ja dabei.
Wie kam das? Also, wann war der überhaupt? Ich wusste gar nicht, dass du da warst oder hab's wieder verdrängt oder vergessen.
Ja, der
Also, das ganz
war,
kurz, jetzt
ja.
nicht, also für die jetzt zuhören, also dieses
Ja.
Unbubble-Format, die haben ja so ein komisches Branding-Problem. Es gibt 13 Fragen / Unbubble. Das ist dieses Format, wo eben drei und drei Gegenseite zueinander kommen sollen und diesem L stehen, da gibt es eine Moderation, dann hieß es mal 13 Fragen und irgendwann Unbubble, aber die haben sich nie von 13 Fragen gelöst und das ist irgendwie völlig
Nee,
unklar.
das ist
Und dann gibt
bisschen
es aber
an.
noch bei Unbubble
Ja.
nochmal Einzelformate, wo jetzt in diesem Falle drei Leute waren, die über
Genau.
die Frage diskutiert werden, muss die Klimabewegung radikaler werden?
Also die, ja, genau. Also die eigentliche Frage war ursprünglich eine andere. Und ich weiß nicht, ob sie den Titel nachträglich geändert haben. Also eigentlich war die Leitfrage aber eine andere. Die Frage war nicht, muss die Klimabewegung radikaler werden, sondern die Frage war, ist Fridays for Future gescheitert oder ist die Klimabewegung gescheitert? Das war auch nicht so ganz klar. Es ging halt mehr ums Scheitern und gar nicht um die Radikalität. Es geht auch in der Sendung zum
Merkt
Teil...
Merkt man die Diskussion auch an.
Es geht zum Teil um Radikalität, aber das ist eigentlich nicht der Fokus. Aber das ist auch egal. Das mit Unbubble 13 Fragen ist tatsächlich so eine Sache. Also Unbubble ist tatsächlich, so wie ich das verstanden habe, eine Rubrik von ZDF. Also Unbubble ist der Online-Auftritt von Teilen des ZDFs. Also Unbubble ist quasi Teil von dem ZDF-Ding für den Online-Auftritt. Und 13 Fragen ist eine Sendung, die bei ZDF Unbubble läuft.
Ja.
Die Sendung, wo ich war, die hat keinen wirklichen Namen, sondern die erscheint einfach bei ZDF Unbubble. Und Unbubble ist, also man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so, keine Ahnung, ZDF Neo. Also ne, es gibt ja diese, sag ich mal, Unterkanäle vom ZDF. Und ZDF Unbubble ist so ein bisschen das Online-Format, unter dessen Dach dann 13 Fragen stattfindet. Aber genau, ich habe die Sendung tatsächlich noch nicht gesehen. Ich war da Anfang Juni. Und die ist letzte Woche erschienen. Also wenn ihr das Dienstag früh hört, apropos Dienstag früh, vielleicht sollten wir ein paar Worte über
die technischen Probleme
verlieren. Wenn ihr das Dienstagmorgen hört, dann ist die Unbubble-Sendung vor einer Woche erschienen und ich habe sie mir noch nicht angeschaut, weil ich sie mir First Reaction-mäßig im Stream anschauen möchte, der, wenn ihr das Dienstag morgens hört, in ein paar Minuten beginnen wird. Also Dienstagmittag fangen wir an, also der andere Ole und ich fangen wir an zu streamen und gucken unter anderem diese Sendung. So, was hat es mit den aktuellen technischen Schwierigkeiten von Aufrichtige Demokraten auf sich?
Ja, also wir haben momentan einen Hoster, auf dem wir stattfinden, wo unser Podcast drüber läuft und wir wechseln gerade zu Spotify, weil der Hoster einfach sehr teuer ist und wir anfangen wollen, diesen Podcast hier auch zu monetarisieren. Das hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass es auch einfach ein Aufwand ist. Und wenn der über eine nervige Werbung am Anfang oder am Ende finanziert werden kann, dann freuen wir uns da sehr. Allerdings ist das Wechseln des Hostings, in diesem Falle zu Spotify, eine technisch offensichtlich sehr herausfordernde Angelegenheit. Also es gibt de facto einen technischen Fehler bei der Migration. Unser Podcast hängt jetzt irgendwo zwischendrin. Spotify sagt, Podigy ist schuld. Podigy sagt, Spotify ist schuld. Die kriegen das noch irgendwie hin. Also wir hatten bisher einfach Probleme, das bei Spotify hochzuladen. Mhm. Also unsere alte Folge ist noch nicht immer, also stand jetzt immer noch nicht oben. Ich bin weiter dran und bin weiter im Support, aber es wird sich hoffentlich diese Woche ändern. Also ihr könnt es nach wie vor auf allen Plattformen, also wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr ihn eh irgendwo gehört, der es nicht Spotify ist offensichtlich. Ja. Aber wir wollen nochmal darauf hinweisen, dass wir auf jeden Fall jetzt das so aufsetzen, dass unsere Sonderinhalte, unsere Sonderformate dann auch auf allen Plattformen zu finden sind. Ihr könnt gerne bei uns ein Steady-Abo abschließen, um uns zweimal im Monat, immer im Zwei-Wochen-Zyklus, dabei zuzuhören, wie wir uns gegenseitig Literatur aufzwingen, so wie wir uns eben Themen mitbringen, bringen wir uns Bücher mit, die die andere Person lesen muss und dann reden wir darüber.
Recht.
Das erste Buch wird ganz passend zu den aufrechten Demokraten, die eben aufrecht sitzen, stehen oder diskutieren, das Buch Bückbürgertum von Ulf Poschardt. Ihr könnt gespannt sein, wie wir versuchen, dieses Buch ernst oder unernst zu nehmen. Die Folge wird wahrscheinlich dann am 15. Juli rauskommen. Wir nehmen die, glaube ich, am 8. Juni auf. Also noch ein kleines bisschen Geduld braucht ihr, aber dann geht's bald los.
Genau.
Und damit will ich gerne wieder zurück.
Genau. Der Steady-Link findet ihr ganz oben in der Episodenbeschreibung.
Ja, der Steady-Link, genau.
Ganz oben. Und dann freuen wir uns sehr auf die Bückbürger, also rauszufinden, ob wir Bückbürger sind oder aufrechte Demokraten, weil ich glaube, Ulf Poschardt hat da einiges zu sagen. Genau, so,
genau.
Jetzt Film ab.
So, wir wollen aber zurückgehen zu diesem Unbubble-Format, wo du warst. Und da ging es ja darum, dass ihr verschiedene Aktionsformen, die eine Klimapolitik in die Bevölkerung bringen sollen, an die Bevölkerung herantragen sollen, die etwas bewirken sollen, die habt ihr gerankt. Du warst da sehr kritisch im Gegensatz zu den anderen, die da in verschiedenen Aktionsformen, ob das jetzt Klimakleberei ist oder Demos oder Brunnenfärben oder so, ne, waren sie deutlich offener für. Die Argumente kann man sich noch anhören. Was mich aber gewundert hat, Gerade wenn es um das Thema erneuerbare Energien geht und damit ja eigentlich ein absolutes Kernthema von Klimaschutz. Das Fehlen von einer kommunalpolitischen Dimension. Ich verstehe schon, dass unter einer politischen Aktionsform eine Form von Widerstand gegen Politik signalisiert werden soll. Und das ist ja auch das, wo dein Argument oft greift, dass du sagst, man muss halt echt aufpassen, dass man nicht so ein Bittsteller wird, um eine Politik zu adressieren, die offensichtlich überhaupt kein Interesse daran hat, irgendetwas zu ändern. Und es ist natürlich eine Möglichkeit, eine politische Aktionsform zu nehmen, die eben auf eine Landes- oder Bundesebene geht und versucht, da Gesetzesentscheidungen zu beeinflussen oder ein Regierungshandeln zu kritisieren. Aber es gibt ja eben auch die politische Aktionsform der ganz aktiven Partizipation in Politik. Und das meine ich nicht jetzt berufspolitikermäßig und in der Partei eintreten und gewählt werden und Parlament rumsitzen, sondern ich meine das tatsächlich auf kommunalpolitischer Ebene, wo Parteipolitik nicht so eine große Rolle spielt, wo dieses Ganze, also natürlich gibt eine Politik dann ein gesetzliches Rahmenwerk vor, aber wo ganz viele Entscheidungen, die ganz konkret lokal zu treffen sind, wirklich aktiv umgesetzt werden können. Im kommunalen Selbstverwaltungsrecht sind solche Dinge geregelt, wie dass man ja eben neben erneuerbaren Energien, also PV-Anlagen, Windkraftanlagen, auch zum Beispiel Büchereien macht und die ganzen Sportstätten und Wirtschaftsförderung, die Frage, wie Tourismus läuft, ja eben auch Infrastrukturen, Stadt- oder Dorfplanung, wo kommt der Brunnen hin, wie machen wir die Grünstreifenbepflanzung, das ist ja auch eine Frage, wo man Biodiversität mit einbringen kann als ein Thema, wenn es um Landwirtschaft irgendwie geht, wie kann man da eine biologische Landwirtschaft fördern, also wie kann man Bewusstsein schaffen in der Bevölkerung mit Dorffesten, die zum Beispiel sich den Wildbienen widmen oder so. Das wirkt alles immer so ein bisschen oll und ein bisschen harmlos, aber in der Summe kann das tatsächlich viel bewirken und insbesondere, wenn es um erneuerbare Energien geht, hast du halt krasse Hebel. Also wenn du ein Windrad da stehen hast, dann hast du halt für 4.000 bis 7.000 Haushalte erneuerbaren Strom geschaffen, indem du dich einfach kommunalpolitisch engagiert hast. Und in diesem Unbubble-Format schien es mir so, dass es nur diese zwei Pole gibt. Es gibt die Politik als so eine etwas abstrakte Entität und dann gibt es den Protest. Und dazwischen tatsächlich ein bisschen wenig. Und ich finde es irgendwie so schade, weil insbesondere erneuerbare Energien gerade in ihrer Dezentralität sind ja eben total dafür geeignet, auch kommunal umgesetzt zu werden. Und da muss man auch nicht irgendwie die Politik adressieren als Institution, wo diese Forderungen hingestellt werden, sondern man geht halt in den Gemeinderat oder zum Gemeinderat und sagt, hey, das wäre doch irgendwie eine Idee. Und dann versammelt man Mehrheiten und informiert Bürger und schreibt, also macht eine Ausschreibung und sagt, hey, wir haben hier geeignete Flächen für eben PV-Anlagen, für Windkraft, für Biogasanlagen, für whatever und sucht halt Projektierer. Und dann kann man das auch einfach machen. Also das sind ja private Unternehmen, die dann auch sagen, ja, machen wir, lohnt sich und Windkraft und PV-Anlagen lohnen sich. Also die wollen bauen. Da braucht man nicht irgendwie eine staatliche Förderung, wie sie jetzt vorgesehen ist bei Atomkraftwerken oder so etwas. Und gerade wenn man nochmal diesen Punkt mit der Dezentralität auch nimmt. Also wir haben in Deutschland ja natürlich einen Energiemix, der aus verschiedenen Energiearten zusammenkommt und die fossilen Energieträger sind natürlich sehr zentral, weil das riesige Kraftwerke sind. Hast du eine Schätzung, Simon? Wie gesagt, ist nur so eine Spaßfrage, ist völlig egal, was du antwortest. Wie viele Kohlekraftwerke haben wir in Deutschland? Was willst du sagen?
Oh Gott. 100.
Ja, das ist ja perfekt geschätzt, ja, ungefähr 100.
Wirklich?
Oh mein Gott. Ja, ja.
Ach du Scheiße. Ich hatte das schon gerade so vor Augen, wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das war, war das Ricarda Lang, die gefragt wurde, was irgendwie die Durchschnittsrente ist?
Rente ist und sie
bei
so
Markus
einfach
Lanz
700 Euro daneben
und
geschätzt.
Und sie so einfach komplett falsch lag und ich war gerade so, okay, ne, ich habe jetzt keine Verantwortung im Gegensatz zu Ricarda Lang. Aber es wäre trotzdem ein bisschen peinlich, wenn man sich so radikal verschätzt. Also wenn ich jetzt so 5 gesagt hätte oder 10.000.
Also ich sag mal so, wenn du jetzt energiepolitischer Sprecher wärst, dann Sprecher von Ende Gelände oder so, dann sollte man ungefähr wissen, wie viele Kohlekraftwerke existieren. Wir haben nochmal ungefähr 90 Gaskraftwerke obendrauf, davon sind nochmal 25 in Planung oder in Bau.
Ja.
So, natürlich, das sind riesige Projekte, die sind so immens, da sind so viele Dinge dran beteiligt, das geht nur auf einer Bundesebene, weil das einfach zu gewaltige Projekte sind. Bei Windrädern ist es oder PV-Anlagen tatsächlich nicht so ein Punkt. Und wir haben in Deutschland momentan 30.000 Windräder. Wie gesagt, 100 Kohlekraftwerke, 30.000 Windräder. Mhm. Und nochmal, das ist noch krasser, aber das sind auch kleinere, also Kleinstanlagen, Solaranlagen dabei, 4 Millionen, also weit über 4 Millionen Photovoltaikanlagen. Und hinter fast jedem einzelnen dieser Windräder und einer Unzahl an PV-Anlagen stehen eben nicht die Entscheidungen eines Staates, irgendwas zu machen, sondern dahinter stehen die Entscheidungen einer Kommune, beziehungsweise eines Unternehmens und eines Gemeinderates und eben einer Kommune als Pächter oder Pächterin. So. Das heißt, wenn wir jetzt die Kommunen ein bisschen betrachten und uns fragen, ja, warum sind erneuerbare Energien da so wichtig, warum ist das so gut, dann ja, kann man da viele Argumente ranbringen. Man muss natürlich heute sagen, dass Kommunen durch eine Austeritätspolitik so kaputt gespart worden sind, dass gerade in einem sehr dörfischen Bereich für Kommunen oft der einzige Weg, an Geld zu kommen, erneuerbare Energien sind. Früher war Forstwirtschaft wahnsinnig wichtig. Ich habe das in meiner Folge, wo ich auch schon mal über Windenergie gesprochen habe, auch nochmal dargelegt. Aber tatsächlich ist das einfach nicht mehr der Fall. Man kann froh sein, wenn der Wald mehr oder weniger auf Null rauskommt. Klar, es gibt auch immer noch Forstflächen, die funktionieren. Aber im Großen und Ganzen ist das nicht mehr die Haupteinnahmequelle. Wenn keine Industrie in einem Dorf existiert, dann sind die sehr, sehr knapp bei Kasse und erneuerbare Energien, gerade in ihrer Dezentralität und den Liegenschaften, die eine Kommune hat, bieten eigentlich immer wirklich eine Möglichkeit, um auch einfach über Pachtgebühren einfach Geld in die Kasse zu kriegen. Und wenn ich das irgendwie so erzähle, dann könnte man ja meinen, dass dieser eben starke Dualismus zwischen der Politik auf der einen Seite und die Gesellschaft auf der anderen Seite ein bisschen aufgeweicht wird, weil ein Gemeinderat, der kommt ja aus den Leuten vom Dorf oder von dem Kiez. Und damit kann man ja einfach arbeiten. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche abstrakten Parlamente, die irgendwo sitzen und in irgendwelchen Hinterzimmern tagen, sondern die kommen direkt aus der Bevölkerung und suchen auch eigentlich immer händeringend nach Leuten, die das machen. Und so sehr das faktisch eben diesen Dualismus zwischen der Politik und die Gesellschaft aufweicht, muss ich doch in der Realität sehen, dass es drastisch anders aussieht. Und ich kann das sagen, weil meine ganze Familie ist sehr stark kommunalpolitisch involviert, also eben in Gemeinderäten, die machen Infoveranstaltungen und so weiter und so fort. Und insbesondere beim Thema erneuerbare Energien bekomme ich eben mit, wie sich zwei gesellschaftliche Entwicklungen auf eine sehr ungute Weise überkreuzen, die aber getragen sind von einer rechten Hegemonie in einem politischen Diskurs. Also wir haben wirklich, ja, rechte Medien, eine AfD, die die Parteien vor sich hertreibt, die bestimmte Zugänge zur Politik eröffnen, die wirklich desaströs sind für eine Kommunalpolitik. Und das finde ich deswegen so wichtig zu adressieren, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass Linke, und ich meine jetzt Linke hier wirklich als Spektrum, nicht die Partei Die Linke, sondern Linke als Gruppe, sich um dieses Feld der Kommunalpolitik einfach partout nicht kümmern. Wir kriegen alles Mögliche mit über Demonstrationen und Protestformen und hier widerständige Organisationen und da irgendwie auf die Straße gehen. Aber ich habe tatsächlich einfach noch nie in meiner Bubble irgendwas zu Gemeinderäten gehört. Ich weiß nicht, ob es vielleicht bei dir anders ist.
Nicht
wirklich. Aber tatsächlich nicht. So. Von welchen Dynamiken rede ich, die eine rechte Hegemonie pushen, die zersetzend für eine Kommunalpolitik ist und wo sich Linke drum kümmern müssten, wie ich finde? Erstens, es gibt in der Kommunalpolitik, und das beobachte ich immer wieder, ein sehr, sehr starkes Misstrauen der Bevölkerung gegen kommunalpolitische Akteure, also wie gesagt Gemeinderäte, die aus der Bevölkerung kommen und das ehrenamtlich machen, für nichts. Die machen das einfach 5 Jahre für umme. Und wenn du dir die Beschlussvorlagen vorliest, die so einem Gemeinderat oder so vorgelegt werden, das ist insane. Das sind hunderte Seiten. Also das ist richtig Arbeit, die Leute sich da machen. Und dann kommt es zu erneuerbaren Energien und dann wird so aufgemacht, so, ja, jetzt habt ihr wieder irgendwas gemauschelt. Ihr wieder irgendwas ausgemacht. Das ist so ein richtiges Verschwörungsdenken. Wir gegen sie. Ich habe nichts gegen diese Polarität von wir gegen sie. Also ich meine, linken Kreisen, dieses 99:1 Ding total verbreitet. Kapital versus Arbeit als ein zentraler Konflikt, der auch nicht aufzulösen ist. Weiße gegen Schwarze und POCs, Männer gegen Frauen und Queers. Also diese Form von wir gegen sie darf natürlich dafür da sein, um auch politisch zu aktivieren. Aber was ich jetzt ja hier ein bisschen stark machen möchte, ist wirklich die Frage der Perspektive. Und zwar nicht als so eine Floskel, dass man jetzt alles so relativistisch sehen kann, ja, kann man so und so sehen, sondern wirklich von welchem Blickwinkel rede ich gerade über die Gesellschaft mit dem Rassismus, dem Patriarchat, dem Kapitalismus oder rede ich von einer ganz konkreten Situation, der Dorfbrunnen, die PV-Flächenanlage, die Kita, mit ganz konkreten Menschen besprochen, die über dieses ganz konkrete Thema entscheiden. Also wir gegen sie heißt in der Kommunalpolitik, also die Bürger gegen die Kommune. Und das finde ich einfach völlig wild, dass dieses Denken so verankert ist. Also, dass wirklich die Leute die Vorstellung haben, wenn jemand Politik macht und in einem politischen Organ sitzt, das irgendwie zum Staat gehört, eben auf dieser kommunalen Ebene, dann ist es eigentlich gleichbedeutend mit der Klüngelpolitik in Berlin.
Mhm.
Und mit Lobbyarbeit. Und mit Hinterzimmerabsprachen.
Ja.
Und mit, da kann ich mich gar nicht beteiligen. Obwohl die ganzen Sitzungen von den Gemeinderäten, die haben ja immer öffentliche Teile. Da kannst du immer da hingehen. Du kannst bei den Leuten immer schreiben. Du kannst den, also kannst die immer treffen. Du siehst sie ja sogar meistens, weil die im selben Dorf leben. Also es ist so eine völlig abstruse, ein abstruses Auseinanderziehen von einem Graben, der gar nicht existiert. So.
Aber also ich meine, ich muss sagen, dass ich mich in Kommunalpolitik auch einfach nicht wirklich gut auskenne. Also ich war nie, habe nie irgendein kommunalpolitisches Amt bekleidet, obwohl ich schon auch ein bisschen so eine fast romantisierte Vorstellung davon habe, was es bedeutet, Bürgermeister von einer Kleinstadt zu sein oder von einem Dorf, wo man halt einfach, ja, man kennt alle kennen einen und man schlendert so sonntagmittags über den Marktplatz und quasi spricht mit der einfache Leut und so.
Ja.
Und man, also ne, fast sowas, also ich höre mich so kitschig an, aber fast sowas Väterliches, quasi für seine Schafsherde und so weiter, aber auch gar nicht paternalistisch gemeint, sondern wirklich auf so einer sehr, ja, es klingt so albern, so einer universalistisch begründeten Verwaltungsperspektive. Und ich weiß, es ist alles sehr, also die Vorstellung, die ich davon habe, was es bedeutet, Bürgermeister zu sein, ist eine ganz andere.
Und, ja, wir dürfen nicht bedenken, dass auch die Attacken auf kommunale PolitikerInnen, also oder Leute, die kommunale Ämter übernehmen oder kommunalpolitische Ämter, die nimmt zu und zwar stetig.
Mhm.
Also, und ich sehe, dass da ein Misstrauen gegen eine Politik ist oder auch Gefühle einer politisch verursachten Verunmächtigung, dass die Leute wirklich nicht wissen, gegen was sie sich noch wenden sollen, um diese Politik, die sie verarmt und verelendet und stimmlos macht und ignoriert, wie sie das noch irgendwie ändern sollen. Und das Einzige, was sie als Projektionsfläche haben, ist halt die Verwaltung in der Kreisstadt nebendran oder von der Verbandsgemeinde oder eben der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin als irgendwie einfach nur eine politische Vertreterin. Das hat nichts mit Parteien zu tun, das hat nichts mit den realen Befugnissen zu tun, die ja bei einer Bürgermeisterin, bei einem Bürgermeister wesentlich niedriger sind, also gegen Null gehen im Vergleich zu dem, was man im Bundestag oder so als Parlamentarier an Befugnissen hat. Also da findet so eine Übersprungshandlung statt, so ein Überspringen von Ebenen, die dann eben, also wo dann eben KommunalpolitikerInnen schlicht und ergreifend, ja, Hassobjekte werden.
Mhm.
Also ich kriege das hier auf dem Dorf mit, die Leute, also ich kenne Leute, die haben Drohbriefe bekommen. Die sind in einem Gemeinderat. Das ist insane, Drohbriefe.
Ja, nee, das ist krass.
So.
Klar.
Und dann sehe ich halt, wie kommunalpolitische oder kommunalpolitisch involvierte Menschen halt eine krasse Arbeit leisten, sich richtig reinhängen. Wie gesagt, diese Beschlussvorlagen, das ist nicht ohne. Das ist auch viel Beamtendeutsch. Da muss man sich echt reinknien. Das braucht Zeit. Das hat sicherlich auch mit einem gewissen Privileg zu tun, sich diese Zeit nehmen zu können. Es gibt auch einen Grund, warum kommunalpolitisch sehr viel von älteren Männern getragen wird. Es hat sicherlich auch mit dem Geltungsbedürfnis zu tun, aber auch, na, Rentner haben einfach mehr Zeit, Dinge zu tun. Aber es gibt wenig Wertschätzung und auch wenig mehr als eine stillschweigende Zustimmung. Und insbesondere, wenn es um erneuerbare Energien geht, und das wäre jetzt der Teil, wo ich ein bisschen nochmal auf das Thema fokussieren möchte, kommen nochmal ganz andere Dynamiken zustande. Ich war auf Veranstaltungen, auf reinen Infoveranstaltungen. Da ging es noch nicht um, wir entscheiden jetzt irgendwas, sondern einfach nur, wollen wir uns damit beschäftigen? Wir möchten über die rechtlichen Rahmenbedingungen informieren, in denen Windkraft passieren kann. Da waren Leute, die sind komplett ausgerastet. Die haben sich angeschrien. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und ich denke mir so, ja, wo sind denn die 80% der Leute, die halt total dafür sind? Warum sind die jetzt nicht da? Warum sind nur die wutschnaubenden Leute da, die halt ja mit dem Schaum vorm Mund schon diese Veranstaltung starten? Also, wo ist die Unterstützung? Also, das kann ja irgendwie nicht sein. Und bei erneuerbaren Energie hast du halt natürlich, also da hast du de facto einen Kulturkampf. Obwohl, eigentlich ist es auch kein Kulturkampf. Wenn ich sage, dass erneuerbare Energien ein Kulturkampf sind, dann meine ich damit, dass Kultur hier eine moralische Einstellung bezeichnet, die mit einer Haltung zu tun hat, also weniger mit einer konkreten Sache selbst. Also der Kulturkampf ist eigentlich ein politischer Kampf, der über diese Kultur geführt wird. Das heißt, wir haben eigentlich einen doppelten Kampf. Also es gibt einen Kampf um eine moralische Haltung auf der einen Seite, das ist so die Oberflächenebene, und dann gibt es eigentlich noch einen Kampf um das darunterliegende Thema, also was, wo die ja Kulturkampf eine Projektionsfläche ist, das aber von diesen Kulturkämpfen überdeckt wird. Und das meint sehr oft, aber nicht immer Wirtschaftspolitik. Und ich glaube, was da aus marxistischer Perspektive oft übersehen wird, wenn man jetzt sagt, ja, wir dürfen uns nicht an diesen Kulturkämpfen beteiligen, das ist alles nur Symptom, das ist alles nur auf so einer Oberflächenebene, wir müssen uns auf einer Ebene tiefer mit den Dingen beschäftigen, wir müssen die materiellen Verhältnisse in den Blick nehmen, dann denke ich mir, das stimmt, aber der Mangel an einem materiellen Wohlstand allein reicht ja nicht aus, um unzufrieden zu sein. Also wenn Leute wenig haben, dann sind sie nicht automatisch unzufrieden. Also die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wenn sie mehr haben, dann auch zufriedener sind. Aber wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie gesellschaftlich wertlos sind, dass sie keine Wirkung haben, dann sind sie einfach unzufrieden. Und da hilft es auch nichts, wenn man jetzt nur auf die materiellen Bedingungen schaut. Dann muss man auch wirklich schauen, was löst das an Emotionen aus? Was spielt sich in der Bewusstseinsebene ab? Also diese oft marxistische Verächtlichmachung von Psychologie oder von Psychoanalyse beispielsweise, also von psychologischen Tiefenstrukturen von Menschen, finde ich manchmal ein bisschen faul auch. Weil diese wirtschaftlich fundierten Ohnmachtsgefühle, die sind ja der eigentliche psychologische Kern, weshalb Leute Kulturkämpfe führen. Und da muss man ja eigentlich dran gehen, an diese Ohnmachtsgefühle. Mhm. Das geht auf der einen Seite natürlich über eine Steigerung von materiellen Lebensverhältnissen, einfach, dass es den Leuten besser geht. Aber es muss auch eine Form von Wertschätzung und Selbstwirksamkeit sein, das den Leuten gegeben wird, damit sich das psychologisch irgendwie auflöst. Macht das irgendwie Sinn?
Ja, also ich finde auch nicht, dass man einfach alles auf Ökonomie runterdampfen kann und dann sagen kann, dass irgendwie eine Psychoanalyse oder irgendwelche Aussagen, die sich auf die Psychologie von jemandem beziehen, ohne Wert wären. Ich glaube, so weit würde ich auch nicht gehen.
Mhm. Also vor allem in der Adressierung, also wenn du jetzt wirklich konkret die wütenden Leute vor dir hast, da brauchst du nicht mit Lohnpolitik zu kommen. Und da brauchst du auch nicht mit dem Verhältnis von Arbeit und Kapital zu kommen. Da musst du ganz anders eine Emo-Care leisten, um diese Leute überhaupt zu erreichen und ihnen das Gefühl zu geben, hey, wir sitzen hier im selben Boot, wir können hier gemeinsam was erreichen und so weiter und so weiter. Also
ich meine, ja. wenn ich hier mal noch den Advocatus Diaboli spielen kann, für die Menschen, die dich auf Twitter kritisiert haben oder deinen Take zu Kommunalpolitik und die halt im Spezifischen sagen, ja, warum sollte ich mich als Linker jetzt für die kapitalistische Verwaltung nicht von einem Staat, aber von einer Kommune interessieren?
Ja.
Wenn ich jetzt deren Argument, sag ich mal, nicht strawmannen würde, sondern steelmannen würde, also quasi so möglichst convincing und möglichst stark machen wollen würde, dann könnte man sowas sagen wie, dass das Grundproblem, nämlich die kapitalistische Ausbeutung und die kapitalistische Eigentumsordnung im Kommunalen ja nicht aufgehoben ist. Also nur, weil man da weniger zu melden hat, also ne, man bekommt quasi Geld von oben, also man kann als Kommune nicht autark existieren, oder die allermeisten Kommunen können nicht autark existieren, ohne finanziell gesehen in ein Land und in einen Bund eingebunden zu sein. Und die einzelnen Kommunen und Landkreise sind jetzt auch nicht, sag ich mal, haben die bürgerliche Eigentumsordnung überwunden. Und all die Sachen, die da verhandelt werden, sind natürlich auch Verteilungskämpfe. Also zum Beispiel, wo PV-Anlagen stehen oder wo Windräder stehen oder wie die, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass so ein Netzausbau jetzt auch nicht ohne, also so ein Stromnetzausbau ja auch nicht ohne, sag ich mal, Verteilungskämpfe oder Interessensgegensätze ablaufen kann. Oder auch so Sachen wie, so banale Sachen, wo steht ein Brunnen? Keine Ahnung, wo steht denn ein Brunnen? Steht der vor der Kreissparkasse, der dann halb die Einfahrt blockiert und die Leute dann nicht mehr so einfach hin können? Oder steht der vor dem Bäcker, der da seit 300 Jahren seine Filiale hat? Oder steht der Brunnen auf dem Marktplatz und dafür muss das Denkmal von so und so abgerissen werden? Ne? Mhm. Also das sind jetzt quasi... Also das Letzte mit dem Denkmal ist jetzt kein ökonomischer Verteilungskampf oder kein Interessensgegensatz, aber du verstehst, was ich meine? Also dass diese kommunalpolitischen Entscheidungen ja auch in Verteilungskämpfe eingebunden sind, die sich in einer bürgerlichen Eigentumsordnung abspielen. Und wenn man jetzt quasi wie eine Twitter-Person oder keine Ahnung wie viele, die da geschrieben haben. Wenn man jetzt sagt, gut, ich möchte aber diese Eigentumsordnung überwinden. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, irgendwie mich in dieser Verwaltung von dieser Eigentumsordnung mich irgendwie damit aufzuhalten, dann wäre deren Haltung dazu ja relativ konsequent, wenn sie sagen, nee, nein, kommunalpolitisch, da hat man einfach weniger zu melden. Also die Spielräume sind viel kleiner. Man kann nicht, wie wenn man jetzt sagt, gut, ich werde Finanzminister und dann kann ich quasi, dann kann ich auch im Prinzip nicht die bürgerliche Eigentumsordnung abwickeln, ja. Aber ich kann zumindest, habe einen sehr großen Handlungsspielraum. Also größer geht's eigentlich nicht. Und warum sollte ich mich dann noch auf so einer viel kleineren Ebene, wo ich dieselben Abhängigkeiten habe, aber klar auch niedrigere, sag ich mal, Eintrittshürden, aber vor allem halt weniger Macht und weniger Wirkungskreis. Ja. Warum sollte ich mich denn daran beteiligen, bei irgendwas, was ich sowieso überwinden will?
Ja, also ich habe mehrere Argumente dazu. Das erste würde ich sagen, einfach zu sagen, naja, hier wird ja auch nur eine bürgerliche Konkurrenzgesellschaft im Kleinen durchgespielt, möchte ich mich nicht daran beteiligen. Mit dem Argument könnte ich auch sagen, ja, dann hört bitte auf, euch in Gewerkschaften zu organisieren, dann hört bitte auf, euch in irgendeiner Form betriebsrätlich zu organisieren. Das ist ja auch nur eine Verlängerung des Elends, der Befriedung der Arbeiterklasse im Kampf ums große Ganze. So, das ist ja einfach nur, ja, Verzögerungstaktik, Ruhigstellung. So. Dann kann man es auch einfach ganz, ganz lassen. Und ich weiß nicht, ob Linken in großen Teilen mitgehen würden, jede Form von gewerkschaftlicher Organisation oder betriebsrechtlicher Arbeit einfach fallen zu lassen.
Also ich kenne einige Linke, deren Position ziemlich genau das ist.
ich verstehe schon. Aber ich meine, guck mal, es gibt, er sagt ja immer, dass Sein bestimmt das Bewusstsein. Und um das Bewusstsein zu ändern, muss man auch das Sein ändern. So jetzt ein bisschen sehr vulgär marxistisch. Aber um das Sein zu ändern, brauchst du ja politisch arbeitende Leute, die eben mit einem gewissen Bewusstsein kommen. Mhm. Dieses Bewusstsein ist aufgrund der materiellen Verhältnisse, bla bla bla, in vielerlei Hinsicht ein falsches Bewusstsein. Also Leute haben sehr verschobene, durchideologisierte Wahrnehmungen von der Welt, die sie umgeben. Ja. Und deswegen ist eine Form von Aufklärung notwendig. Aber man muss die Leute ja erstmal, wenn man sie aufklären möchte, in ihrem falschen Bewusstsein ansprechen. Und ein Stück weit das auch bestätigen, weil wenn du in ein Gespräch reingehst und sagst, du bist ein Vollidiot, ich erkläre mal, wie die Welt funktioniert, dann hört dir niemand mehr zu. Also
wahrscheinlich nicht, ja.
Es ist ein Gespräch ist immer auch ein Aufeinanderzugehen. Das heißt nicht, dass man irgendwie deshalb alles annimmt, aber ich muss halt mit dem arbeiten, was vorliegt. Und das ist ja kommunalpolitisch auch der Fall. Jetzt kann man sagen, ja, die Wirkung ist ja viel kleiner. Das stimmt, die Wirkung ist kleiner, aber die Wirkung ist direkter. Wenn wir, egal in welcher Staatsform wir leben, also wirklich egal in welcher, kein Staat wird von oben entscheiden, hier in Obertuttlingen muss der Brunnen auf Platz A, Parzelle B stehen, sondern das ist ja viel zu klein. Das wird in jeder beliebigen Staatsform immer nach unten durchgereicht in eine kommunale Verwaltung. In der kommunalen Verwaltung lernen aber Menschen zusammenzuarbeiten, sie lernen Interessen zu formulieren, sie lernen, das irgendwie auszuhandeln, sie lernen, Beschlüsse zu fassen, sie lernen, das so zu organisieren und die Gewerke in Gang zu setzen, damit eine kommunale Selbstverwaltung möglich ist. Das kannst du auch im Anarchismus durchziehen. Das ist völlig egal. Und diese Fähigkeit, dass Leute zusammenarbeiten und in ihrem ganz direkten Umfeld Dinge tun, von denen sie nicht nur glauben, dass das dem Wohl der gesamten Kommune dient, sondern dass sie es auch wirklich tun müssen, weil die Leute das ganz direkt sehen und sehr direkt auch darauf reagieren und dieser Gemeinderat einfach nicht mehr gewählt wird und diese Leute, wenn die Scheiße bauen. Also da sind diese Abstrafungsmechanismen eben, weil das nicht über die Partei läuft, die Institution, viel, viel größer und viel direkter, als wenn man jetzt immer nur auf so einer Parteienebene sieht. Also deswegen finde ich schon tatsächlich ein bedeutendes Lernfeld auch für egal welche Staatsform existiert. Auch wenn natürlich die Rahmenbedingungen, die sind schlimm. Und ich merke ja selber, wie die Austeritätspolitik die Kommunen so sehr verarmt hat, dass auch unter den Kommunen Verteilungskämpfe ausbrechen. Und dass da teilweise wirklich auch richtig Neid ist, wer jetzt mehr oder weniger hat, dass man sich wenig schenken möchte. Aber wenn alle arm sind, tatsächlich, dann schließen die sich auch zusammen. Und gerade bei erneuerbaren Energien ist es sehr sinnvoll. Wenn du wenn sich Dörfer zusammenschließen und Anstalten öffentlichen Rechtes gründen, also Körperschaften, die Non-Profit sind, die eben ermöglichen, dass man geeint auftritt, um zum Beispiel Windkraftanlagen in dem gesamten Gebiet der Kommune zu bauen, dann ist das eine Form von Selbstorganisation, ja, die ich mir eigentlich in jeder Gesellschaftsordnung wünsche. Mhm. So. Und ja, und dann sitze ich aber auf diesen Veranstaltungen. Und das ist nochmal ein Verteilungskonflikt von einer anderen Richtung her. Und dann wird dann gesprochen über, also die Hauptargumente sind immer die gleichen. Es geht immer um Infraschall, es geht immer um Netzausbau, es geht um PFAS. PFAS sind Ewigkeitschemikalien. Das ist so eine Stoffklasse mit so ja. 10.000 verschiedenen Chemikalien. Die sind resistent gegen alles Mögliche und deswegen bauen die sich auch bei Hitze, Kälte, Sonnenstrahlung und so weiter nicht ab. Also deswegen Ewigkeitschemikalien. Und eben immer und immer wieder kommt diese Waldzerstörung. Und ich glaube, gerade in der Waldzerstörung, dass... Also da kommt mir nochmal, also da muss ich mir immer meine Haare raufen, insofern das bei 3 mm Haaren überhaupt geht. Und ich denke dann auf der ersten Impuls immer zu denken, warum redet ihr hier von Waldzerstörung? Also klar, es müssen Zufahrtswege gemacht werden, da wird dann Boden verdichtet, dann muss ein Fundament ausgehoben werden, da kommen dann unendliche Kubikmeter Beton rein, mitten in den Wald, weil na klar, Windräder stehen oft auf Hügeln. Hügeln sind in der Regel weniger Feldflächen, sondern eher bewaldet. Und dann hast du da halt eine Forstwirtschaft und Deutschland ist ja sowieso relativ waldreich. Also das heißt, es wird Wald gerodet, damit dort ein Windkraft stehen kann. Und es kommt immer eben dieses Argument, das wäre halt ein riesiges Problem. Und ich denke mir so, Leute, erstens, also dann wird im Namen der Biodiversität. Und ich denke mir so, erstens, der Wald ist eh am Arsch. Also, wie gesagt, forstwirtschaftlich hat das so gut wie keine Folgen mehr. Zu jedem Windrad, was entsteht, gibt es immer Ausgleichsflächen. Und ja, die brauchen 20, 50, 100 Jahre, bis die richtig fit sind. Aber in solchen Zyklen denken halt ForstwirtInnen. Und in solchen großen, jahrzehntelangen oder manchmal auch jahrhundertelangen Zeiträumen müssen wir uns angewöhnen zu denken, wenn es um Klimapolitik geht. Da sind wir alle so Shareholder-Value-Quartalszahlen gebrainwashed, dass Leute irgendwie einen unmittelbaren Effekt sehen wollen. Also da muss man ganz andere Zeitspannen einführen. Und ja, wenn ein Windrad erstmal steht und eben auch Einnahmen gibt. Und man kann ja nicht nur Windräder von Unternehmen führen lassen und nur Pachteinnahmen abgreifen. Es steht einem auch als Kommune frei oder als Kommunen sich zusammenzuschließen und ein Bürgerwindrad zu bauen. Du kannst auch ein eigenes Windrad bauen und betreiben. Also wirklich im Sinne einer der Stadtwerke. Das ist nirgendwo verboten. In dieses unternehmerische Risiko können diese Kommunen gemeinsam gehen. Das können die in der Regel auch tragen, wenn es halt genug Leute sind. So. Und mit dem Geld, was man daraus generiert, kann man ja unendlich viele Maßnahmen zum Klimaschutz wiederum finanzieren. Also das ist ja ein Modell, was ich wirklich auch über längere Zeit tragen kann. Und ich verstehe oft nicht, wie verengt Leute auf diese Dinge schauen, wie wütend sie sind, wie stark sie projizieren. Und ich glaube, das Einzige, was da helfen kann, ist, dass Leute, die sich in irgendeiner Weise für links und progressiv halten, nicht still sitzen bleiben, die nicht nur sagen, wir machen jetzt mal ein Plenum in einer kleinen Orga-Gruppe und verteilen ein paar Flyer an der Schule, sondern das ist wichtig und gut, ich will das jetzt gar nicht so schlecht reden, sondern ich will einfach nur sagen, wenn wir Kommunalpolitik ignorieren, dann lassen wir die Gemeinderäte alleine, dann lassen wir die BürgermeisterInnen alleine, dann lassen wir nämlich vor allem alleine mit genau den wütenden, verunmächtigten Leuten, die nur pöbeln, die alles scheiße finden, die nichts durchsetzen wollen, weil sie alles nur als eine Verschwörung gegen ihre angestammte Lebenswelt sehen, dass man da einfach reingeht und ein bisschen gegenhält, mit Argumenten dagegen hält, mit Verständnis entgegenhält, mit einer Masse auch dagegen hält, um Leuten zu sagen, hey, wir machen das einfach, um es irgendwie besser zu machen. Hm. Ich weiß auch nicht, ob das dann oft an diesem der Wald als so eine urdeutsche Projektionsfläche liegt, aber gut, das geht vielleicht noch zu weit. Ich will auf jeden Fall dafür, dass wir Kommunalpolitik, die ja tatsächlich selten von Rechten gemacht wird, also wir haben in Rheinland-Pfalz, AfD in der Kommunalpolitik findet de facto nicht statt und ich will, dass das so bleibt. Die dürfen niemals entdecken, wie wichtig und richtig Kommunalpolitik ist. Die sitzen momentan nur im Publikum und pöbeln. Und deswegen, ja, mein Plädoyer, überlasst das nicht den Rechten. Überlasst es nicht den Rechten im Publikum, überlasst es nicht den Rechten in den Gemeinderäten. Guckt, wann eure Kommunalwahlen sind oder unterstützt eure Gemeinderäte. Geht einfach mal hin, fragt einfach mal nach. Das kann überhaupt nichts schaden. Und so viel mein Plädoyer in diesem Podcast.
So. Die vielen tausend AfDler, die aufrechte Demokraten hören, die werden jetzt natürlich aufgeschreckt sein.
Scharenweise.
Werden dein Plädoyer ganz falsch hören und werden mit Kommunalpolitik anfangen. Aber ja. Gut. Apropos Kommunen. Wie hast du in deiner Kommune denn die Hitzewelle überstanden?
Ich habe jetzt hier so gerade in Rage geredet und jetzt bin ich hier schon völlig durchgeölt.
Trocken ist dein Gesicht.
Ich habe hier nebenbei noch meine Lampe an, damit ich nicht ganz so schlimm aussehe. Ja, und das auch. Ist wirklich, also ich vergehe hier.
Ja,
aber gut.
Ist furchtbar. Ja, also meine Tage in der Hitze, ich meine, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schlimm. Also so 38 Grad ist es nicht mehr, sondern nur so 31.
In Europa sind die Klimaanlagen für die nächsten 2 Jahre ausverkauft.
Ja, es ist wirklich...
Porter Split kriegst du gerade für 3.000 Euro statt 700.
Gott.
Ja.
Naja. Vielleicht,
und deswegen, wenn Rechte sagen, naja, das ganze Solarstrom, da ist im Sommer viel zu viel Strom da, den brauchen wir gar nicht. Ja. Mhm. Genau. Lass mal 80 Millionen Deutsche eine Klimaanlage einbauen. Dann wollen wir mal gucken, wie viel Strom wir noch brauchen im Sommer. Jeden einzelnen Quant.
Ja.
Jedes Quäntchen?
Jedes Quäntchen. Also ich meine, vielleicht muss man tatsächlich irgendwann, also das ist vielleicht mein größeres Projekt hier, dass man irgendwann einfach die bittere Pille schlucken muss und man muss sich redpillen lassen und einfach sagen, es gibt lebenswertere Orte als Deutschland.
Aha, aus dieser Richtung weht der Wind.
Also ja, also ich meine, man muss in irgendein südeuropäisches Land gucken, Länder, die im Durchschnitt viel ärmer sind, was das BIP und BIP pro Kopf angeht und so weiter. Und an jedem Haus sind 5 Klimaanlagen einfach. Und man denkt sich so wirklich, wie kann es sein, dass es in Berlin nicht klimatisierte Trams, Busse und U-Bahnen gibt und S-Bahnen? Und das sind zum Teil neue Wegen. Also die sind nicht 30 Jahre alt.
Wie kann das sein, dass es nicht klimatisierte Kitas und Schulen gibt? Wie kann das sein?
Also ich rede da jetzt nicht mal nur von Privathäusern, obwohl das schon eine fucking Blamage ist. Ja. Und Klimawandel gibt es auch nicht erst seit gestern. Und auch schon bevor der Klimawandel so richtig reingekickt hat, gab es heiße Sommer. Also, und da gab es auch schon Klimaanlagen. Also so, ne, auch in den, keine Ahnung, 90ern wäre es schon sinnvoll gewesen, wenn man im Hochsommer klimatisierte U-Bahn-Waggons in Berlin gehabt hätte. So.
Tatsächlich war es auch schon in den 90er Jahren unangenehm, schwitzen in der U-Bahn zu sitzen.
Ja, so. Und dann fährt man so durch Berlin und auch durch andere deutsche Großstädte und man sitzt einfach in Wägen, wenn sie denn mal kommen, und die sind einfach neu, ohne Klimaanlage.
Ja. Und man fragt sich so, wie kann das sein? Das hat ja auch mit einer sozialen Teilhabe zu tun. Also, wenn du 70 plus bist, dann kannst du nicht eine halbe Stunde in einer unklimatisierten S-Bahn sitzen. Sorry, das geht nicht.
Ja.
Da klappst du einfach zusammen. So.
Ich meine, das stimmt natürlich. Also, ich glaube auch ein Grund, warum man von staatlicher Seite einfach nicht auf Alarmmodus schaltet, weil halt einfach sehr viele Menschen sterben werden und immer mehr jedes Jahr sterben werden in diesen schlimmer werdenden Hitzewellen, ist, weil das halt die Schwächsten trifft. Die Alten und die Kranken und die sowieso nicht mehr arbeiten können. Und das ist natürlich einfach ein nationaler Notstand, der aus staatlicher Sicht oft keiner ist.
Ja.
Weil wenn die Hitzewelle, sagen wir mal, nur die Top-Manager und die Bundeswehrsoldaten betreffen würde, ich meine, dann wäre morgen an jedem Ort, wo diese Menschen leben und arbeiten, 5 Klimaanlagen installiert.
Ah, okay, Bundeswehrsoldaten ist da vielleicht nicht das beste Beispiel, Simon.
Also,
da gibt's da haben wir jetzt im Zuge der Militarisierung des zivilen Diskurses genug Einblicke in deutsche Kasernen gehabt. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig.
Aber ich glaube eben, dass sich das ändern wird. Also das stimmt.
Das kann sein.
Ich meine, die Zeitenwende ist auch noch nicht so lang her.
Ja, ja. Und, ich wollte es nur mal kurz hier kritisch einwerfen.
Und das sind ja die jungen Starken. Also das sind ja tatsächlich Leute, die körperliche Widrigkeiten eher aushalten als jetzt jemand mit einer chronischen Krankheit oder jemand, der 70, 80, 90 plus ist.
Und die Rechten feiern so richtig, die reiten volle Welle ihren Sozialdarwinismus.
Mhm.
Die finden das so richtig genussvoll, anderen Leuten vorzuleben, wie wenig ihnen die Hitze ausmacht. Das kühle Bierchen schmeckt dann besonders gut. Stellen wir uns mal alle nicht so an.
Ja, ja.
Fenster runter. Ne? Also die verweichlichten
unter 50 Grad Linken kriege ich Frostbeulen. So.
Ja. Wir schmeißen den Grill an.
Kennst du
das? Das ist wirklich deutscher Sozialdarwinismus, der wird entschieden am Schweinegrill.
Du kennst doch diesen TikTok-Account, der so immer mit so einem verzerrten Filter immer so Videos macht, irgendwie die Freizeitangebote in deiner ländlichen Gegend und dann ist es
irgendwie.
Bad.
Ja, ja.
Der neue magische Wald in Bad Ückheim ist wieder da.
Ja, ja.
So, das ist so geil. Und da musst du mal gucken, wie heißt der nochmal? Weißt du das zufällig auswendig?
Irgendwas mit Darkness oder sowas.
Ja, ne? Dark. Ja. Ah. Egal.
Wir finden es raus und
verlinken die Shownotes.
Wir hatten sogar kurz Kontakt, der ist ja auch, wie er mir sagte, hessisch sozialisiert.
Okay. Ja, merkt man ganz leicht. Auf jeden Fall, und der hat ein Video gemacht, ich glaube sein neuestes, wo er auch so die Leute verarscht. Oder auch so
Epic Shadow Striker.
Epic Shadow Striker.
Das ist auch so ein geiler Name.
Wahnsinnig unpassender Name, aber weil er halt so ultra biederen Humor, also nicht biederen Humor, aber er verarscht halt so biedere Leute, also irgendwie so.
Genau, aber so auch so hessisches Dorfleben, sorry, es ist wirklich fucking so, on point. Also
so
wenn
accurate.
Der über diese Dorffeste schreibt,
es ist so accurate. Ich meine, ich komme ja aus Nordbaden, das ist ja ein Katzensprung von Hessen entfernt, auch aus einer ländlichen Gegend und ich relate halt auch so krass dazu. Und er hat ein Video gemacht von so Charakteren irgendwie, wo es auch so darum geht, so unter 50 Grad kriege ich Frostbeule her und, oder so. Ich will, dass es morgens um 6 auf meine Glatze wirklich sprutzelt, dass ich mir da Ei braten kann. Und so geht es immer die ganze Zeit. Es ist so krank lustig. Auf jeden Fall, ich habe eigentlich nur eine Überleitung gesucht, wie ich davon erzählen kann, was ich in München gemacht habe, weil ich war in München.
Was hast du in München gemacht?
Ich war in einem kühlen Hotelzimmer, oder? Oh. Weil ich war in Köln bei meiner Userin und sie wohnt im Dachgeschoss ohne Klimaanlage.
Oh. Ja, ja.
Und da sind halt also es war unerträglich und dann sind wir nach München gefahren übers Wochenende und waren im Hotelzimmer und wir kamen ins Zimmer und es war schon klimatisiert und es waren einfach so 19 Grad. In diesem Zimmer und es war wirklich, ich kann dir das nicht beschreiben, was für ein Gefühl das war. Auf jeden Fall, wir waren in München wegen des Filmfests München. Ich habe nämlich vor über einem Jahr eine Sidequest begonnen, die gestern, wenn ihr das am Dienstag hört, vorgestern, ihren vorläufigen Abschluss gefeiert hat. Und zwar wurde im vergangenen Jahr ein Roman verfilmt von Meetu Sanyal. Kennst du sie?
Ich kenne Meetu Sanyal.
Ja, und sie hat Sachbücher geschrieben. Ich glaube auch feministische Sachbücher.
Ja, ja.
Vergewaltigung
ist so ein kleines Standardbüchlein geworden.
Ja.
Genau.
Und sie hat auch Romane geschrieben. Unter anderem Identity. Der ist 5 oder 6 Jahre alt und der wurde verfilmt. Und im Buch kommt gegen Ende eine Figur vor, die mit der Protagonistin spricht. Und diese Figur ist eine Fernsehjournalistin. Und für die Verfilmung wurde entschieden, dass diese Figur im Prinzip transponiert wird in die aktuelle Zeit. Und aus der Fernsehjournalistin wurde ein Politikinfluencer. Und
lass mich raten. Dieser Politikinfluencer trägt den Namen Simon David Dressler.
Ja.
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 Simonchen.
Filmstar. Im vergangenen Jahr von Razer Films und der Produktionsfirma, also Razer Films ist die Produktionsfirma, Alamode ist, glaube ich, der Verleih. Die hatten mich angefragt und waren so, hey, folgendes ist der Sachverhalt, möchtest du diese Rolle spielen, die im Prinzip du selber bist? Also möchtest du dich selber spielen in der Verfilmung von Identity? Ich war so, klar, weil ich kannte Meetu Sanyal und ich kannte ihre Bücher, das Buch kannte ich nicht. Und wenn dich jemand fragt, möchtest du dich in einem Kinofilm selber spielen?
Logisch,
so
voll.
Fucking obviously.
Ja, natürlich.
Und dann war ich letztes Jahr im April war ich 2 Tage in Köln und hab da gedreht und hab den Table Read gehabt, wo man quasi die Szene liest mit der Regisseurin. Die Regisseurin, eine sehr wunderbare Person namens Randa Shahut. Und dann haben wir die Szene gedreht und seitdem hatte ich sehr wenig davon gehört. Und dann habe ich vor so 3 oder 4 Monaten die Stills bekommen, also die quasi, also Bilder aus der fertig produzierten Szene. Und ich habe die gesehen und ich war so, oh mein Gott.
Der Ordner, wo du es runterladen konntest, hieß Der von Gott geküsste.
Ach, das war so geil, es war so geil. Und dann hieß es, okay, der Film feiert Premiere, Weltpremiere auf dem Filmfest München. Also gestern am Sonntag, dem 28. Juni.
Mhm.
Und dann bin ich da hingefahren mit meiner Userin. Und sie ist ja auch Schauspielerin. Und ich hatte ihr gar nicht erzählt, was wir machen. Ich habe nur erzählt, wir fahren nach München.
Flavina.
Wir fahren nach München und gucken wir mal, was wir machen.
Oder?
Ja, sie hat leider...
Auf welcher Skala hat sie den Braten gerochen?
Sie hat es leider rausgefunden, aber es war niemandes Schuld, sondern ich wurde getaggt in einem Promo-Video über den Film. Und
dann wurde es ihr vorgeschlagen.
Genau. Und das war...
Diese Algorithmen.
Wirklich, es war unlucky.
Diese Algorithmen wissen immer, was du möchtest, bevor du es weißt. So. Und die zeigen auch immer Leuten an, was sie wissen können, obwohl sie es nicht wissen sollen. Das ist fies.
Aber sie hat so getan, als wusste sie es nicht. Und das war aber auch ein bisschen süß, weil sie hat so ein paar Kommentare aber gedroppt. Und ich war dann so, okay, sie weiß es. Aber wir haben halt beide so getan.
Ne? Naja.
Das war irgendwie lustig. Und dann waren wir da gestern bei dem Film. Und es war wirklich grandios. Es war unfassbar cool. Und ich wollte ja früher Schauspieler werden, noch vor so 8 Jahren. Und jetzt wurde das einfach Realität, dieser Wunschtraum.
Ja.
Und aber auf so eine ganz absurde Art, weil ich jetzt halt nicht wirklich als Schauspieler da aufgetreten bin, sondern als ich selber. Und dafür musste ich nur 5 Jahre lang Politik-Influencer werden. Also im Prinzip eine sehr lange Rollenvorbereitung betreiben. Und sehr lange Method Acting machen, dass ich fit bin für diese Rolle als Politik-Influencer. Und genau, es war wirklich sensationell. Danach, gestern war noch die Afterparty. Und kennst du die Rapperin Schwester S?
Nee.
Von dem Song Du liebst mich nicht? Also aus den 90ern? Mhm. Auf jeden Fall, sie spielt auch mit. Sie spielt eine indische Göttin in dem Film. Und dann, also es war, sie ist auch wirklich ganz fantastisch. Und dann haben wir gestern Mittag, war die Premiere. Danach war Afterparty und dann kam Mitu Sanyal auch noch. Und ist auch lustig, weil Mitu Sanyal und ich, wir folgen uns auf Social Media so, ich glaube auf Twitter und auf Instagram. Und sie postet auch ab und zu Sachen von mir und Ole Nymon. Und dann kamen wir gestern so aufeinander zu bei der Afterparty, dann waren so mal irgendwie, und dann haben wir so gesagt, wir sind beide irgendwie Fan voneinander, das war richtig cool. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie wusste, dass ich in ihrem Film gecastet wurde.
Ja. Yeah.
Und sie so, nee, das wusste sie gar nicht. Sie hat mich dann einfach gesehen und war lustig. So, hey, den kenne ich doch aus meinem Instagram-Feed.
Das ist saulustig.
Es ist wirklich, es ist krank lustig. Es ist so krank lustig. Und dann kam gestern auch die erste Review direkt raus von der Welt.
Ja.
Und die liest sich nicht ganz so positiv, was auch Sinn ergibt, weil ich werde jetzt gleich noch ein bisschen auch inhaltlich über den Film sprechen und warum ich den so interessant finde. Und das ist klar, dass das dem Axel Springer Konzern nicht unbedingt passt.
Let's not.
So.
Also die Welt kann in vielerlei Hinsicht nicht der Maßstab sein.
Die Welt kann nicht der Maßstab sein. Die Welt ist nicht genug. Die Welt ist genug.
Wir wählen keine Spaßparteien und wir nehmen auch keine Spaßzeitungen
richtig
ernst.
So, aber so in der Review wird auch Simon David Ressa genamed, und zwar, wo der höchst gegenwärtige Diskurs und Debattenroman etwa immer wieder echte Tweets von öffentlichen Intellektuellen zu dem fiktiven Betrugsversuch integrierte, lässt der Film echte Influencer wie Simon David Ressa auftreten, die sich selbst spielen. Also, ja.
Bist du ganz in deinem Element, würde ich sagen.
Da würde ich sagen, wirklich, also es ist einfach die tollste Rolle, die man spielen kann, nämlich sich selber. Und am 12. November ist Kinostart. Ab dann kannst auch du diesen Film in deinem Kino erleben. Und
ich würde gerade sagen, das ist ja ein bisschen paradox, gell? Also du hast gleichzeitig als Person, die du dich selbst spielst, die geringste und die größte Rollenvorbereitung. Du musstest 5 Jahre politische Arbeit machen, um diese Rolle spielen zu können.
Ja.
Und du musstest dich exakt null vorbereiten.
Ja. Ganz genau.
Damit du also in deine eigene Erfahrungswelt eintauchen kannst.
Ja. Und so ein kleiner Teil von mir wünscht sich auch, dass unser lieber Freund Wolfgang eine Filmkritik dazu macht, wenn der Film erscheint. Aber ein Teil von mir hat auch Angst. Obwohl ich in diesem Film ja nicht wirklich involviert, also ne, ich habe keine Stakes daran irgendwie, ne? Ich trete da nur auf. Im Prinzip habe ich einen Cameo-Auftritt. Aber es würde mich trotzdem sehr interessieren. Vielleicht können wir jetzt zu dritt ins Kino gehen. Das fände ich toll.
Mhm.
Das wird lustig.
Können wir organisieren.
Genau, und ich wollte jetzt noch ein bisschen thematisch drüber reden. Du kanntest den Roman nicht, ne?
Nee, ich habe den nicht gelesen.
Okay. Sagt dir der Name Rachel Dolezal was?
Ja, der sagt mir was, aber ich denke nicht, dass er allen Leuten etwas sagt. Deswegen wäre es wichtig, dass du ihren Fall nochmal kurz erläuterst.
Genau, also Rachel Dolezal ist eine Amerikanerin, die vor so 12 Jahren relativ prominent wurde, auch international, weil sie sie war so aktivistisch unterwegs im Sinne von quasi so einer schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA. Sie hat über Diskriminierungserfahrungen gesprochen aufgrund ihrer wahrgenommenen Race. Sie hat sich auch aktivistisch betätigt, zum Beispiel beim NAACP. Und dann kam der Startschuss von diesem Skandal, der ihre Person dann umwabert hat, war ein Interview, in dem sie nicht wirklich zugibt, aber doch so ein bisschen zugibt, dass sie eigentlich weiße Eltern hat und dass sie gar nicht von direkter schwarzer Abstammung ist, obwohl sie sich die ganze Zeit als eine Person of Color präsentiert hat und ihre ihre aktivistische, ja. Sie hat ihre Kommunalpolitik gemacht, nee, aber quasi ihre lokal aktivistische Identität sehr darauf aufgebaut hat, dass sie ist Mixed Race, aber eben.
Genau, aus einer gewissen Position heraus spricht.
Eben eine
deshalb Person, auch mit einer gewissen Autorität.
Genau. So, und halt eben eine Person of Color ist, die Diskriminierungserfahrungen macht in ihrem Alltag und daher auch motiviert ist, aktiv zu sein und so weiter. Und dann mit diesem Interview ist so ein bisschen auch, ja, nicht unbedingt eine Hetzjagd, aber eben sind mehrere Recherchen haben begonnen über ihre Familie. Von wegen, wer ist sie eigentlich? Also woher kommt sie eigentlich? Also kommt sie wirklich aus einer Mixed-Race-Familie? Hat sie vielleicht einen Elternteil, der schwarz ist, einen Elternteil, der weiß ist? Oder was ist da die Situation? Und dann ist man so auf so ganz viele widersprüchliche Sachen gestoßen, also dass ihre Eltern mutmaßlich, also nach aller Wahrscheinlichkeit Weiße sind, also zwei Weiße, die irgendwie tschechischen Ursprungs sind, zum Teil deutschen Ursprungs. Dann hat sie zum Teil behauptet, dass ein schwarzer Freund der Familie ihr eigentlicher Vater ist, hat das dann, glaube ich, danach wieder widerrufen. Und da gab es dann ganz widersprüchliche Aussagen eben dazu, von wegen, wer ist sie eigentlich?
Yeah.
Und dann meinte sie, und das will ich zitieren, Dolezal has asserted that her self-identification is genuine, even though it is not based on ancestry. Also sie sagt da im Prinzip, ja, sie hat keinen schwarzen Ursprung, also keine People of Color in ihrer Familie.
Aber sie ist self-identified.
Aber sie selbst identifiziert sich als schwarze Person. Und wie das jetzt im genauen stattfindet, also ob sie quasi im Prinzip sich, also ihr Gesicht anmalt, ob wie sie sich ihre Haare macht, damit das irgendwie afroamerikanisch aussieht. Auf jeden Fall ist die Familiengeschichte und auch eigene Lebensgeschichte von Rachel Dolezal extrem verworren und die kann man bestimmt irgendwie nachvollziehen, auch jetzt so im Nachhinein und in Gänze irgendwie darstellen, aber es soll mir eigentlich gar nicht um Rachel Dolezal gehen und diese ganzen Vorwürfe, die ihr dann eben von tatsächlichen People of Color in den USA vorgebracht wurden, von wegen, sie betreibt eigentlich Blackfacing, also sie betreibt kulturelle Aneignung aufs Brutalste, also indem sie sich als weiße Person eigentlich mit einer Identität schmückt, die nicht ihre ist, also sie kann sich halt dafür entscheiden und Menschen, die tatsächlich nicht nur durch ihre Self-Identification schwarz sind, sondern durch ihre Abstammung, die können das eben nicht ablegen. Die können nicht nach Hause gehen und sich abschminken und ihre Afro-Perücke ablegen und so weiter. Und das war eben ein sehr starker Kritikpunkt an ihr, nicht nur in den USA, wo das Konzept Race ja nochmal viel stärker behaftet ist, kulturell, emotional, geschichtlich, als jetzt in Deutschland. Aber auch in Deutschland hat der Fall so Wellen gemacht. Unter anderem eben als Inspiration für Identity, also für den Roman von Meetu Sanyal. Weil in dem Roman, und jetzt muss ich ein bisschen spoilern, auch weil ich halt über den Film reden will, aber ich gehe davon aus, in dem halben Jahr bis Kinostart werdet ihr hoffentlich wieder ein bisschen was vergessen haben und dann könnt ihr frischen Gemüts in diesen Film reingehen. Aber so wirklich Spoiler, es ist auch nicht wirklich. Es geht um eine Professorin, die so postkoloniale Theorie unterrichtet in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf, wo ich lustigerweise meinen ersten Uni-Vortrag hatte als Aktivist. An der Uni spielt auch der Film. Und da gibt es eben so eine legendäre Professorin, die heißt Saraswati, die ist Inderin, sie unterrichtet postkoloniale Theorie, ist total kontrovers, weil sie zum Teil irgendwie alle weißen Studierenden aus ihrem Seminar rausschmeißt und sagt, das ist nicht für euch, also geht bitte. Und ihre Students of Color sind dann oft sehr begeistert, weil dann sie zum ersten Mal nicht oder die einzigen sind, die eine Diskriminierungserfahrung nicht machen. Und diese Radikalität, die diese Professorin in ihrem Alltag an den Tag legt, die ist eben, also das stößt auf viel Ablehnung, aber eher auch auf viel Zustimmung, gerade bei Menschen, die sonst rassistisch diskriminiert werden. Und diese Person, diese Professorin, die unterrichtet unter anderem dann auch die Protagonistin Nivedita. Nivedita ist auch eine Person von gemischtem Ursprung, also im Film hat sie eine polnische Mutter und einen indischen Vater, glaube ich. Und auch sie ist total begeistert von der Professorin, von der Art und Weise, wie sie postkoloniale Theorie unterrichtet und wie sie darüber spricht, wie sich Rassismus und Kapitalismus, wie die sich verschränken und wie auch Whiteness als Kategorie funktioniert, nämlich eben nicht als Beschreibung von einer hellen Hautfarbe, sondern als soziale Kategorie, als im Prinzip Machtposition, aus der man spricht, die sich auch historisch verändert hat. Also zum Beispiel in den USA gab es ja eine Phase im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, glaube ich, wo zum Beispiel italienische, deutsche, aber auch irische Immigranten als nicht weiß gesehen wurden und auch ganz stark diskriminiert wurden. Und zum Beispiel die Diskriminierung gegenüber irischen Migranten ist eine Sache, die sich relativ lang angehalten hat in den USA und sich auch geografisch in Städten wie Boston, glaube ich, auch niedergeschlagen hat. So. Und das sind Sachen, die sind total absurd heutzutage, wenn man sagt, ja, irische Personen wurden mal als nicht weiß angesehen, weil man sich, ja, natürlich sind die weiß. Ja, die sind also hellhäutig, aber das war nicht die soziale Wahrnehmung in einer hierarchisierten Gesellschaft damals.
Ja.
Und
ganz kurz, ich wollte kurz ganz kurz sagen, weil du es gerade gesagt hast, das würde ich nur an dieser Stelle nochmal korrigieren, so habe ich zumindest verstanden, wie das in einem antirassistischen Diskurs gemacht wird, wenn ich Black Tiger Mama, das ist so eine Creatorin, richtige Erinnerung habe, dass die, was du gerade gesagt hast, gemischte Herkunft oder so, dieses im deutschen Begriff nicht verwendet wird, weil ne, das ist so wie Mischling, gemischtrassig, da hat man so diese Form drin, sondern dass man eben den Begriff Mixed verwendet, explizit im Englischen, weil der in keiner Weise rassistisch verwendet worden ist.
Okay, dann
wollte ich nur so als kleine Einwand mit reinbringen.
Ja, okay,
da merkt man aber so, wie diese, also wie markiert sozusagen das auch dann abläuft. Also, ne, also dass das immer nur so, man belegt Menschen mit Bedeutungen. So. Das kommt nicht aus ihnen heraus, sind irgendwie keine Merkmale, sondern komplexe Figuren.
Genau, auf jeden Fall ist es dann so, dass die Professorin der Protagonistin, Nivedita, die Aufgabe gibt, dass sie die Blumen gießt bei ihr in der Wohnung, weil die Professorin irgendwie weg ist und die Protagonistin will oder ist wissenschaftliche Mitarbeiterin von der Professorin oder will das werden oder bewirbt sich auf eine entsprechende Stelle und dann sagt die Professorin, hier hast du schon mal meinen Schlüssel und hier kannst du meine Pflanzen gießen. So. Und dann geht die Protagonistin dahin und findet raus, dass die Professorin Saraswati eben nicht Saraswati heißt, sondern Sarah Vera Thielmann und eigentlich eine weiße Deutsche ist, die so weiß ist, wie man es nur sein kann und die sich aber jeden Tag sehr viel Mühe macht mit Make-up und Klamotten und Parfums, um indisch wahrgenommen zu werden. Also um als Person of Color gelesen zu werden.
Also sie betreibt literally Blackfacing.
Sie betreibt Blackfacing. Also sie kostümiert sich. Sie kostümiert sich als indisch wahrgenommene Person. Und das schon seit sehr vielen Jahren. Also diese Persona von der Professorin Saraswati, also sie ist Professorin. Das muss man über sehr lange Zeit eben machen, man muss sich dann schon sehr lange verkleiden und diese Aneignung betreiben, um sich eigentlich ein zweites Leben aufzubauen als Professorin Saraswati und nicht eben Sarah Vera Thielmann, wie sie eigentlich hieß oder heißt. Und dann bricht eben für die Protagonistin eine kleine Welt zusammen, weil diese Heldin, der sie so gerne zuhört, die so intelligente Sachen über postkoloniale Theorie, über Rasse, über Herkunft.
Kolonialismus und
genau,
so weiter.
Und vor allem über Belonging, weil die Protagonistin eben auch selber durch ihre Mixed-Herkunft dann auch nicht weiß, wo sie eigentlich hingehört und wer ist sie eigentlich. Und dann bricht ein bisschen ihre Welt zusammen, weil sie halt rausfindet, ihre Professorin macht eigentlich etwas, was definitiv nicht so ganz koscher ist.
Mhm.
Und dann konfrontiert sie ihre Professorin damit. Und ihre Professorin sagt halt, ja, wer sagt eigentlich, dass ich mir nicht meine Identität so konstruieren kann? Also was wäre zum Beispiel, und das ist so paraphrasiert aus dem Film, was wäre denn, wenn ich als Konsequenz aus meinen Studien über postkoloniale Theorie, über Rassismus und über die Geschichte von Rassifizierung, wenn ich daraus den Schluss gezogen hätte, ich kann diese Gewalt, die von der Kategorie weiß ausgeht, nur unterbinden, indem ich mein Weißsein ablege.
Also was? Das ist wie politisches Lesbentum in 80er Jahren. Auch die Vorstellung, dass heterosexuelle Frauen sagen, wir verweigern uns jeglichen Kontakt mit Männern und werden jetzt in Frauengemeinschaften leben und vielleicht auch lieben, weil es nicht mehr anders geht.
Ja. Und
dann sind Heteros, die halt sagen, ich bin lesbisch oder schwul oder was Gott was.
Und dann erklärt sie das so und sagt, ja, was, wenn ich mein Weißsein für euch, also die wahren People of Color, unter anderem eben die Protagonistin Nivedita, was, wenn ich mein Weißsein für euch abgelegt habe? Also was für einen, welchen größeren Dienst gibt es denn an dem Antirassismus und dem Kampf gegen diese strukturelle Gewalt, die von der Kategorie Weiß ausgeht? Und dann.
Und sie macht das ja nicht als Akt des Märtyrerhaften oder des Opfers, weil das ja niemand weiß. Also, wenn ich so, ich opfere mich jetzt hier und lege meine Hautfarbe ab oder so, sondern ja, sie macht das ja im Verborgenen.
Und dann.
Aber
dann,
es ist eine, auch Games, gell?
Der Dialog bringt es auch sehr gut auf den Punkt, weil dann sagt die Protagonistin, Nivedita, sagt dann so, also bricht so ein bisschen zusammen und sagt halt, ja, alles, was sie sagen, ist wahr, aber sie haben trotzdem was falsch gemacht. Ich kann nur nicht wirklich sagen, was. Sie sagt halt, sie haben recht, Frau Professorin. Alles, was sie sagen, stimmt. Aber es fühlt sich trotzdem falsch an. Und das trifft das so sehr gut und diese Ambivalenz, die der Film auch wirklich durchträgt, weil der Film ist auch wirklich mutig in dem Sinne, dass er nicht eine konsequente Haltung bezieht. Also er sagt nicht, die Professorin ist falsch oder die Studierenden, gerade die Studierenden oder die Students of Color, die dann später im Film, nachdem das öffentlich wird, die eine Protestkampagne gegen diese Professorin starten, die eben sagen, ne, es ist nicht Saraswati, sondern Saraswhiti. Also sie betreibt de facto Blackfacing. Das ist kulturelle Aneignung, wir können das eben nicht ablegen. Also genau die Kritikpunkte, die eben auch Rachel Dolezal vorgeworfen wurden, von wegen, sie eignet sich da was an, was sie jederzeit ablegen kann und andere eben nicht. Aber der Film ist nicht so, dass er so belehrend wäre von wegen, die eine Seite hat jetzt Recht und die andere Seite hat Unrecht und das ist so ganz klar, sondern es werden eben beide Standpunkte so dargelegt mit diesen Beweggründen und man hört dann diese Sprechchöre von den Studierenden, die eben da protestieren und man hört das so an, denkt sie so, ja, natürlich haben die recht und deren Gründe, dass sie zum Beispiel sagen, dass ihr Schmerz keine Sache ist, die man sich einfach aneignen kann, deren Schmerz ist eine Sache, die sich auch über ihre Eltern und Großeltern und Urgroßeltern sich durch ihre ganze Familie trägt, dieser Schmerz von Vertreibung, Entrechtung, rassistischer Diskriminierung. Und das kann man nicht einfach, sie können das nicht ablegen. Und das ist wirklich ganz tief in ihnen drin. Und dann hört man wieder die Professorin, wie sie eben sagt, ja, aber was, wenn alles andere an Identität zur Disposition steht, also Gender, Sexualität, warum dann nicht auch ein Konzept wie Race, was ja sowieso geschichtlich total
willkürlich ist,
konstruiert wurde. Also wie ich eben schon gesagt habe, gewisse europäische Migranten Richtung Amerika wurden als nicht weiß gesehen. Und heutzutage ist das total absurd. So, allein, dass jemand wie Barack Obama, der ein schwarzen Elternteil hat, einen weißen Elternteil, der von keiner einzigen Person als irgendwie jemals als, also auch nur ansatzweise als weiß bezeichnet worden wäre. Und auch ich habe, glaube ich, noch nie in Bezug auf Barack Obama von Mixed Race gehört, obwohl er das ja de facto ist, so, sondern immer nur, weil es ist klar, er ist nicht weiß, also ist er eine Person of Color, so. Und diese Artifizialität von Race als Konstrukt, das macht dann, oder daraus schlussfolgert die Professorin Saraswati bzw. Sarah Vera Thiel, man sagt dann halt, ja, okay, aber was, wenn man das einfach mal konsequent zu Ende denkt und ich mache hier jetzt, ich lege mein Weißsein ab als logische Konsequenz daraus. Und die Haltung, die der Film dazu einnimmt, die finde ich eben spannend, weil sie so ambivalent und mutig ist.
Ja, aber ich meine, dann zeigt sich ja, wenn Leute sagen, ja, Identitäten sind total willkürlich und relativ, kann man an- und ablegen, wie man möchte. Das kann man halt wirklich nur machen, wenn man eine Identitätspolitik betreibt, die halt völlig von den berühmten materiellen Verhältnissen halt absieht.
Ja.
Dass es halt wirklich nur frei flottierend irgendwie Kultur ist und sonst nichts. Aber schon allein in dem Punkt, was die eine Person gesagt hat, dass sich der durch Rassismus verursachte Schmerz durch Familien zieht, durch Familiengeschichten, über Generationen hinweg, die eben ausgebeutet worden sind, die unter Rassentrennungen zu leiden hatten und so weiter. Das ist ja nicht etwas, was man jetzt so kulturrelativistisch auflösen könnte. Hm. Dieses Familienerbe ist aufs Engste verknüpft mit den politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen kolonialer Länder. So. Also kolonialer und ausgebeuteter Länder. Und deswegen kann man das eben nicht so einfach sich aneignen und lassen, weil es halt sich verändert und willkürlich ist. Das war ja eine Gewaltherrschaft, die über Generationen hinweg stabil war. Mhm. Dass das da auch einen Wandel gibt und dass man heute von einem Neokolonialismus oder so weiter spricht, ändert ja nichts daran, dass die Hervorbringung dieser Identitäten von ganz real existierenden Herrschaftsverhältnissen bedingt wurde. So. Mhm.
Ja, das, also die ökonomische Perspektive, die ist tatsächlich eine Sache, die im Film wahrscheinlich nicht so viel behandelt wird, wie
aber
sie
das finde ich ja
behandelt
gut.
werden soll.
Also, ja, ich finde es ja gut, also weil nur wenn du sie nicht behandelst, kannst du diese Ambivalenz in dieser Schärfe rausarbeiten. Nur wenn du halt wirklich Identitätspolitik bis zum bitteren Ende durchziehst, musst du einfach irgendwann anerkennen, sie zerbröckelt. Sie gibt irgendwann einfach keinen Sinn mehr.
Also ich glaube, das ist auch das große Verdienst von dem Buch und auch dem Film, dass man eben mal sagt, ja, dann denken wir das mal konsequent zu Ende. Und was machen wir denn dann?
Also ja, genau,
dann, weil dann ja, müssen ja. wir dann müssen wir auch ja, ja. mit solchen Personen wie Professor Saraswati recht geben. Und dann hat sie recht, weil sie hat recht. Ja, aus dieser Perspektive. Aber
und sie ist trotzdem falsch.
Aber aus einer Perspektive von wegen, gut, sie ist ja offensichtlich als Weiße geboren. Sie hat zum Beispiel im Film einen Bruder, der ist Zahnarzt. Also oft, also wenn man jetzt mal so ein bisschen, wahrscheinlich mal statistisch denkt, dann kann man sagen, die Eltern werden wahrscheinlich auch nicht allzu schlecht dran gewesen sein, wenn ne, das eine Kind wird Zahnarzt, das andere Kind wird Professorin, so, dann kann man davon ausgehen, dass diese Person eben auch durch ihre Weisheit, durch ihre Person, durch ihre Identität an ökonomische Chancen gekommen ist, die
natürlich,
an die sie als geborene Saraswati nie gekommen wäre. Und dann, als sie, also diese Biografie von der Professorin wird ein bisschen offen gelassen, aber ich würde das mal so interpretieren, dass sie dann halt im Laufe ihrer Karriere, ihrer akademischen Karriere, an einem Punkt, wo es halt Sinn gemacht hat, sich diese neue Identität angeeignet hat und irgendwann hat es halt niemand mehr hinterfragt. Und das ist ja tatsächlich ein ökonomisch begründeter Luxus, den jetzt die Students of Color, die gegen sie protestieren, halt nicht hatten. Und da hast du wahrscheinlich recht, dass gerade weil es ausgespart wird, dass nur deswegen diese konsequente Sicht auf eine rein identitätsbasierte Politik so klar gemacht werden kann. Und also deswegen finde ich den Film wirklich wahnsinnig mutig, weil man eben dieses Topic anfasst. In Amerika gibt es wahrscheinlich viel, viel mehr Filme, die sich genau damit beschäftigen. Aber so gerade in Deutschland, wo das ganze Thema eben in einem medialen Diskurs, in der Kunst- und Kulturlandschaft jetzt nicht so breit getreten wird, einfach weil der kulturelle Bezug in Amerika dazu halt viel größer ist, einfach durch die Geschichte und Kolonialgeschichte. Und ja, mir hat der Film sehr gut gefallen und vielleicht, wenn der Kinofilm dann erscheint, vielleicht können wir ja dann ja mal in unseren Bonusfolgen über das Buch Identity sprechen.
das könnten wir machen.
Wenn wir das beide lesen, dann können wir den direkten Vergleich anstellen, so Mitte November, wenn dann die Massen in die Kinosäle strömen, um Simon David Dressler in dem Meisterwerk Identity zu sehen. Das fände ich auf jeden Fall sehr schön. Und ich freue mich sehr, was die Leute dazu sagen, wenn sie diesen Film sehen. Weil auch ich glaube, es wurde jetzt klar, dass auch das jetzt meine Position nicht ist, die Professorin hat recht mit dem, was sie sagt, und das ist irgendwie gar kein Problem, sondern es ist einfach eine mutige Haltung, dass man das in aller Konsequenz mal darlegt. Ja, was passiert eigentlich, wenn man das mal zu Ende denkt? Und dann kommt man eben so wirklich Kernsätze wie, alles, was sie sagen, ist richtig, aber es ist trotzdem falsch. Oder das, was sie gemacht haben, ist trotzdem falsch. Und also das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Literally ganz großes Kino.
In diesem Sinne würde ich sagen, das ganz große Podcasten war auch eine wunderschöne Sache.
Es war wunderschön.
Ich vergehe nur leider.
Ja.
Ich bin wirklich, dieses Zimmer hat wieder gerade erreicht.
Ja.
Wo es eigentlich kaum noch geht.
Ja.
Ich werde mich jetzt wieder regungslos in die Nacktschneckenposition bringen.
Sehr gut.
Und nichts mehr für den restlichen Abend tun.
Sehr gut.
Wir hoffen, dass diese Folge noch irgendwie auf Spotify gelangt und wir hören uns nächste Woche.
Wir hören uns nächste
Woche. Simonchen, bis dann.
Tschüssi.
Ciao. Küsschen.